Zwischen 1930 und 1945 erlebte Osteuropa beispiellose Gewalt. Hitler und Stalin benutzten die riesige Region für ihre jeweiligen Expansionspläne. Schätzungen zufolge wurden etwa 14 Millionen Zivilisten ermordet, vor allem Juden und Polen, Balten, Belarussen und Ukrainer. Der Dokumentarfilm Osteuropa zwischen Hitler und Stalin, Das große Sterben von Kirsten Esch, erzählt von den Mechanismen von Terror, Massenmord und Hungersnöten. Und Kirsten Esch begrüße ich nun am Telefon. Hallo, Frau Esch.
Hallo, Frau Sippel.
2 Wochen nach dem Überfall Hitlers auf Polen marschierte die Rote Armee in Polen ein. Stalin begründete den Einmarsch damit, dass er Ukrainer und Belarussen in Polen vor Hitler schützen wollte. Welche Absicht folgte er wirklich?
Also da gibt es natürlich ganz verschiedene Theorien dazu oder beziehungsweise da sind sich die Historiker nicht ganz einig. Man kann natürlich sagen, dass er die Absicht verfolgt hat, das sagt die Frau Weber, dass er Hitler eigentlich den Angriff zugeschoben hat und Stalin eigentlich nur passiv war in seiner Einnahme von seiner sozusagen Region, die ihm zufiel, während dieses vermeintlichen Nicht-Angriffspakts, den die beiden geschlossen hatten. Also es ist denkbar, dass Stalin so lange gewartet hat. Also Hitler ist ja 2 Wochen vorher schon einmarschiert in den Teil, der ihm gehören sollte, in Anführungszeichen. Und Stalin eben doch 2 Wochen später und möglicherweise hat er einfach gewartet, damit er sagen konnte, Hitler ist der eigentliche Angreifer gewesen. Das mag sein, dass Stalin das verfolgt hat. Er hatte eh ein großes Interesse daran, die Ukraine und dieses Gebiet für die Sowjetunion endgültig zu gewinnen bzw. einzunehmen. Und das war für ihn wahrscheinlich auch eine willkommene Gelegenheit.
Sie haben gerade schon den Hitler-Stalin-Pakt angesprochen. Der sollte ein gegenseitiger Nicht-Angriffspakt im Falle des Kriegseintritts des Westens sein. Er hatte aber auch ein geheimes Zusatzpapier. Was stand darin?
In dem Zusatzprotokoll stand drin, wie sie sich Polen aufteilen wollen. Also da war ganz klar vereinbart, wem was zufallen wird. Und insofern ist es einfach nicht richtig vom Nicht-Angriffspakt zu sprechen, sondern eigentlich war es ein ganz klarer Angriffspakt, nämlich die Aufteilung Polens unter 2 totalitären Diktaturen.
Und diese beiden Diktatoren haben sich gegenseitig die Schuld zugewiesen. Würden Sie sagen, dass Hitler und Stalin sich gegenseitig in ihren Ideologien auch für Propaganda benutzt haben?
Also ganz klar hat Hitler das benutzt. Stalin war das sicherlich auch recht, Hitler zu benutzen. Also es gab ja sozusagen eigentlich eine Urfeindschaft zwischen Kommunisten und Faschisten. Die hörte ja mit dem Nicht-Angriffspakt dann überraschend auf, also was für viele eine große Krise bedeutet hat, dass das plötzlich irgendjemand gesagt hat, Stalin gesagt hat, nee, also über die Faschisten sollen wir jetzt nicht schlecht sprechen. Plötzlich sagt auch Hitler, dessen Kernideologie eigentlich der Feind des Kommunisten, meistens des jüdischen Kommunisten war, das große Feindbild, durfte plötzlich also der Kommunist auch nicht mehr benannt werden. Und insofern haben sie beide diesen Nicht-Angriffspakt im Grunde genommen geschlossen und haben gleichzeitig ihre Ideologien, wenn man so will, ein Stück weit sogar verraten, kann man sagen. Später hat Hitler mit Sicherheit eben ganz viel von dem, was er über Stalin wusste, benutzt für seine eigene Propaganda und um die Bevölkerung in den Gebieten, die er angegriffen hat und besetzt hat, für sich zu gewinnen. Das ist eine ganz klare Sache.
Der Krieg in Osteuropa hat mehr Opfer in der Zivilbevölkerung gefordert als durch Kampfhandlungen. Wie kann das überhaupt sein und von wie vielen Menschenleben sprechen wir?
Also beziffern kann man das, glaube ich, nicht und das möchte ich auch nicht gerne, von wie viel jetzt konkret. Also Timothy Snyder spricht in Bloodlands von 14 Millionen zivilen Opfern, nimmt aber da die Zeit eben zwischen 33 und 45, so wenn ich mich recht erinnere übrigens, oder 30 bis 45 und spricht von 14 Millionen. Klar ist jedenfalls, dass es ein wirklicher Massenmord war, der stattgefunden hat in dieser Region von Zentral- und Osteuropa. Ein wirklich brutales Abschlachten von Frauen, Kindern, Alten. Viele Männer waren ja gar nicht da. Ja, die waren ja alle im Krieg. Also die waren ja eben in der Armee, in der Roten Armee oder in der Armee, die gegen die Rote Armee gekämpft hat. Das waren ja Soldaten. Das heißt, die zivilen Opfer, um die es sich gedreht hat, waren wirklich oft Frauen, Alte und Kinder. Und die sind oft eben auch die jüdische, darunter eben ganz viele Juden, wie wir wissen, ne? Weil die größte jüdische Gemeinde hat in Osteuropa gelebt. Also das waren eigentlich die Opfer, die nicht bewaffnet waren und die in großen, großen, ungeheuerlichen Mengen dieser Gewalt von zwei Diktaturen zum Opfer gefallen sind.
Welche Folgen hatte der Krieg denn für die bis dahin, wie Sie auch gesagt haben, sehr ausgeprägte jüdische Kultur in den Ländern Osteuropas?
Sie ist verschwunden. Das war eine ganz reiche Kultur, kann man sagen. Die Städte in Osteuropa, Chagall kommt zum Beispiel aus Osteuropa. Wenn man genauer hinschaut, merkt man, wer alles in diesem Gebiet der sogenannten Borderlands oder Bloodlands gelebt haben. Ganz viel von dieser jüdischen Kultur und die gesamte Ethnie, die jüdische Kultur ist verschwunden.
Ich bin immer wieder erstaunt, dass es noch relativ viele lebende Zeitzeugen gibt, die sich auch sehr genau an die Ereignisse und an die Brutalität erinnern, mit der sowohl die deutsche als auch die sowjetische Armee in Osteuropa gewütet haben. Wie haben Sie diese Menschen ausfindig gemacht?
Das habe ich über einen litauischen Kollegen, habe ich den Henrikas gefunden. Der erzählt eben davon, wie er von Stalin deportiert wurde. So habe ich den kennengelernt. Das waren natürlich die eindrucksvollen Geschichten. Oder der Josef Stepin habe ich gefunden über Kollegen aus Warschau. Wer war es noch? Die Wanda, die ist relativ bekannt, die eben Widerstandskämpferin in Polen. Das waren aber Geschichten, die sehr eindrücklich waren, weil man einfach spürt, wie diese Biografien, wie diese persönlichen Geschichten, wie ein ganzes Leben auch nach dem Krieg, woran man oft nicht denkt, einfach nachhaltig zerstört waren.
Polen war nicht nur im Zweiten Weltkrieg Spielball zwischen Ost und West. Ist das heute nicht auch wieder der Fall?
Naja, also da will ich ganz allgemein sagen, dass ich einfach denke, dass Kriege und Machtfantasien von totalitären Ideologien, meistens sind es Einzelpersonen, nennen wir es mal so, ne, dem fallen immer die Menschen zum Opfer. Das ist heute so, das war damals so. Es geht nicht um die Menschen und es geht nicht um das Wohl der Bevölkerung. Ganz im Gegenteil, es geht um die Bevölkerung, die die Folie wird von totalitären Machtfantasien.
Würden Sie denn sagen, dass die Ereignisse in Osteuropa im Zweiten Weltkrieg auch eine Rolle im derzeitigen Ukraine-Krieg spielen?
Ja, das sind natürlich nicht nur die Ereignisse im Zweiten Weltkrieg, das ist auch das davor. Also, das geht um eine lange Geschichte, die die Sowjetunion bzw. Russland eben auch schon mit diesen Ländern hat, mit einem großen Expansionswillen und dem Gefühl, jetzt gerade die Ukraine, dass die Ukraine eigentlich eben Russland ist. Ja. Und Kleinrussland gegen Großrussland, das ist eine lange Geschichte, die noch weit sogar vor diesem Zweiten Weltkrieg reicht. Man versteht da sehr viel. Also ich denke auch in dem Film, ganz oft muss man eigentlich gar nicht viel sagen. Die Parallelen drängen sich fast auf.
Osteuropa zwischen Hitler und Stalin, das große Sterben. Würden Sie heute aktuell einen Film mit dem Titel Osteuropa zwischen Putin und Trump machen?
Schwer zu sagen, ja, wahrscheinlich kann man das gut machen, aber da kann ich jetzt wirklich nichts dazu sagen, ob ich da jetzt einen Film drüber machen würde zwischen Trump und Putin. Da sind ja noch andere Spieler mit dabei, ne? Also Xi Jinping und wie sie alle heißen. Ich würde immer wieder einen Film machen über einzelne Personen, die mit Machtansprüchen und totalitären Ansprüchen ganze Gebiete und verheerende Massenmorde begehen, Menschen in den Krieg mit einbeziehen, die damit eigentlich nichts zu tun haben, als Spielball ihrer Machtfantasien. Das würde ich sagen, und darüber lohnt sich immer ein Film, weil das immer wieder aktuell ist, wie wir jetzt auch sehen.
Dann schauen wir mal, was am Donnerstag eventuell in der Türkei passiert, wenn Selenskyj und eventuell Putin oder wer auch immer aufeinandertreffen. Arte zeigt den Dokumentarfilm von Kirsten Esch am Dienstag, den 10. Juni um 20:15 Uhr und wie immer auf arte.tv. Frau Esch, ich danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.